Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich sitze hier heute wieder am Schreibtisch im Forsthaus. Habe extra die Uhren abgestellt, damit das im Hintergrund nicht so bimmelt und tickt. Und ja, weil das ist im Schnitt wirklich die Hölle. Guck auf jeden Fall hier immer noch auf Schnee, der jetzt aber weniger wird. Und nehme mir heute eure Fragen vor. Das haben wir ja schon mal gehabt vor, wir haben ja die Winterpause gehabt und das ist jetzt bestimmt schon 6 Wochen her oder so. Ich fordere euch ja immer auf, wenn ihr mögt, könnt ihr ja gerne schreiben oder auch Kommentare hinterlassen auf den Plattformen. Aber antworten kann ich hier auf eure E-Mails und das mache ich jetzt eine ganze Folge lang, weil ich das schon mal gemacht habe und ich glaube, das ist ganz gut angekommen und da sind ja auch ganz viele spannende Sachen dabei, die euch wahrscheinlich alle interessieren. Ja, also das machen wir heute die ganze Folge lang und dann sind auch die etwas älteren Fragen, die ja teilweise von Mitte Dezember datieren, die ältesten, dann auch mit beantwortet. Wir fangen mal an und ihr wisst übrigens, dass ich wie immer nur den Vornamen erwähne, dann wisst ihr, ach, das ist meine Frage gewesen, ne, falls ihr die gestellt habt. Gut. Die erste Frage kommt von Manuel. Manuel, du fragst, wie das ist, wenn du mit deinem Sohn im Wald unterwegs bist, was man da darf. Also zum Beispiel darf man abseits der Wege unterwegs sein. Das darf man auf jeden Fall. Außer in Schutzgebieten oder wenn Holzanschlag ist oder sowas. Und da sind die Wege dann gesperrt. Aber ansonsten in, ich sag mal, 95% der Fälle kann man das machen. Und dann fragst du auch noch, ist das in Ordnung, wenn dein Sohn tote Äste abknickt oder morsche kleine Bäume umstößt, Rinde von Totholz abschält? Ja, also ich würde eigentlich schon von Anfang an Kinder dazu erziehen, dass man das nicht macht. Also dass man da mal ein bisschen Moos abhebt oder ein bisschen Rinde oder so, das finde ich okay. Aber grundsätzlich so morsche Bäume umstoßen, ne, das sind halt besondere Lebensräume für Insekten. Und es gibt halt welche, die brauchen stehendes Totholz. Und wenn es auf dem Boden liegt, dann ist es halt vorbei, ne? Also ich glaube, da kann man schon viel Verständnis wecken für besondere Bedürfnisse von den Tieren. Und du fragst noch eine persönliche Frage, ob ich eher an zufällige Ereignisse glaube, die zu so komplexen Zusammenhängen wie dem Wald geführt haben, oder ob ein Designer hinter allem für mich glaubwürdig ist. Also Designer, da meinst du wahrscheinlich Gott. Also ich selber bin also meine Eltern sind sehr gläubig und wir mussten als Kinder mit in die Kirche gehen und als wir es nicht mehr mussten, habe ich damit aufgehört und habe alles sehr rational erklärt oder mir auch erklären lassen, auch in der Schule, und habe dann irgendwann den Faden zum Thema Spiritualität verloren. Ich wünschte mir, es wäre so. Ich persönlich kann mir auch nicht vorstellen, dass das alles zufällig entstanden ist. Da gibt es ja auch in der Evolution entsprechende Theorien, weil es solche Entwicklungssprünge gibt, die man sich gar nicht durch Try and Error erklären kann. Also bei mir ist das, ja, ich würde mal sagen, im Fluss. Momentan neige ich eher noch der konservativ-wissenschaftlichen Ansicht zu, aber ich würde mich wohler fühlen, wenn es anders wäre, so würde ich es mal ausdrücken. Marcel, du fragst, wie das mit Hinterlassenschaften von Hunden im Wald ist, ne? Also Hundekot. Ja, also hier und da macht das sicher nichts aus. Das machen ja auch Füchse, Marder, Wölfe und so weiter. Ich würde an viel begangenen Wegen, da würde ich es tatsächlich wegräumen. Also A, ist es für andere Leute nicht schön, ne? B, ist es für andere Hunde nicht schön. Oder für deren Besitzerinnen und Besitzer, ne, wenn die, manche fressen ja auch Kot oder wälzen sich drin oder was auch immer. Ist auch nicht schön, wenn man querfeld eingeht und latscht da rein. Also es sind eher solche Überlegungen. Für die Natur selber ist das grundsätzlich kein Problem. Es sei denn, der Hund bekommt Medikamente, dann würde ich es auf jeden Fall einsammeln. Theresa, du hast eine Anregung. Da geht es um Schottland, den Wald um Schottland, in Schottland und um Renaturierungsbemühungen. Ja, ist interessant. Du regst da eine ganze Folge drüber an. Ich kann es aber vielleicht insofern mal abkürzen. Man hat eine ganze Zeit lang dasselbe gemacht wie in Deutschland, nämlich Plantagen mit Fichten, in dem Fall häufig Sitka-Fichten, die in Schottland natürlich nicht zu Hause waren. Die Highlands, die sind eher so, oder Schottland insgesamt, ist eigentlich eher so wie Deutschland mit einem Tick nordischen Einschlag. Das heißt, da sind viele Laubwälder von Natur aus, eher Eichen geprägt. Und in den Hochlagen kommen vielleicht auch Kiefern dazu, die übrigens auf Englisch Scots Pine heißt, also schottische Kiefer. Also Schottland ist ja auch groß. Ne? Je weiter man nach Norden kommt, desto skandinavischer wird es halt. Und da nimmt man zunehmend darauf Rücksicht und renaturiert jetzt auch zunehmend entsprechend. Martin, du hast eine Frage, die ganz häufig auftaucht. Da geht es wieder um eine Pflanzaktion. In dem Fall, jetzt gucke ich mal gerade in Gotha. Da pflanzen Freiwillige 4000 Bäume und für 12,50 Euro kann jeder eine Eiche spenden. Da muss ich erstmal sagen, boah, das ist aber Wucher. Die Bäume, die da gepflanzt werden, die kosten nur einen Bruchteil. Also interessant, was man mit dem Differenzbetrag macht. Das würde mich mal interessieren. Und das Zweite ist, das sieht so aus, das kann ich natürlich nicht sagen, aber die Leute sind hier im Wald unterwegs. Das Foto zeigt auch Wald im Hintergrund und es ist auf einer Vorgängerfläche von einer Wiederaufforstungsfläche die Rede. Also Wiederaufforstungsfläche, sorry, dafür muss man nichts spenden. Das ist Aufgabe der Leute, die dort abgehackt haben. Egal ob tote Fichten oder lebende Eichen, was da abgehackt wurde, der Wald hätte sich A, selber wieder renaturiert an dieser Stelle und B, wenn der Forstbetrieb einen Kahlschlag macht, hat er eine Wiederaufforstungspflicht. Das heißt, das muss, hat ja auch Geld verdient mit dem Holz. Das muss ins Budget rein. Dafür gibt es im Übrigen auch Fördermittel. Gerade für so, wenn es denn tatsächlich der Borkenkäfer war, wird der größte Teil vom Steuerzahler bezahlt. Und da muss man nicht 12,50 Euro für so einen Baum spenden, der in der Baumschule 1-2 Euro kostet. Ich mag solche Aktionen nicht und das war ja die Frage. Christian, du stellst eine Frage zu Rosskastanien, die gefällt worden sind und dann sind direkt wieder neue Rosskastanien als Ersatz dafür gepflanzt worden. Und die Frage lautet, was halte ich vom Ersatz für solche Alleebäume? Naja, also wenn es gar nicht anders geht und die wirklich gefällt werden müssen, finde ich es natürlich gut, wenn sie ersetzt werden. Dann würde ich allerdings nicht dieselbe Art nehmen, weil auch in der Natur wechseln Bäume den Standort. Also nimm mal an, im echten Buchenurwald stirbt eine Buche, dann kommt häufig als Nachfolgerin eine Weißtanne, eine Ulme oder irgendwas anderes. Oder umgekehrt, ne, wenn eine Ulme stirbt, dann kommt vielleicht eine Buche. Also auch da findet ein ständiger Wechsel statt, was ja auch sinnvoll ist in Bezug auf Krankheiten, in Bezug auf Nährstoffmangel und so weiter. Also da direkt dieselbe Art nachzupflanzen, ist eher ungünstig, würde ich nicht machen. Ich würde da mal wechseln. Und zum Zweiten ist die Frage, ja ganz, ganz häufig bei solchen Alleebäumen, müssen die überhaupt gefällt werden? Also für mich wird da viel, viel zu wenig in vorsichtige Baumsanierung gesteckt, also dass man nur die Äste entfernt, die wirklich gefährlich werden können. Kann ich jetzt nicht beurteilen an dieser Stelle. Du hast auch Fotos dazu geschickt. Aber grundsätzlich hack alt ab, pflanz jung neu. Das ist in Zeiten des Klimawandels für meine Verhältnisse ein bisschen zu einfach gedacht. Sascha, du fragst zwei Fragen. Ich habe ein bisschen Frosch im Hals, muss noch einen Schluck Kaffee nehmen. Das gehört auch dazu. Ja, keine Ahnung, bisschen Heiserkeit. Macht aber nichts. Doch, wenn man nichts mehr versteht, macht es schon was. Also ich mache mal weiter. Du wohnst in der Nähe des Gumsiner Forstes. Das ist also im Weltnaturerbe. Alter Buchenwald. Und fragst, ob das für den Wald wirklich ein guter Schritt war, weil halt sehr viele Besucher kommen, der Wald überlaufen wird, die Leute teilweise auch die Waldwege mit Autos befahren. Ja, das macht allerdings auch das Forstpersonal. Es ist dem Weg wurscht, ne? Also es ist ja die Frage, tut das dem Wald gut? Grundsätzlich schon, weil als Weltnaturerbe tut man sich halt viel schwerer, den abzuhacken. Ne? Und ein großer Teil ist ja auch geschützt von diesem Wald. Also für den Wald ist es gut. Und es gibt hier und da natürlich immer wieder Besucher und Besucher, die sich nicht gut benehmen. Aber wenn man das immer vergleicht mit Forstwirtschaft, dann muss ich sagen, ist selbst das noch harmlos. Eine Folge gibt es dazu, allerdings nicht. Das ist ja das, was du gefragt hattest. Und das Zweite ist, in der Nähe deines Wohnhauses macht sich ein Biber an einem Flüsschen zu schaffen und fällt große, gesunde Bäume. Und die Frage ist, ob der Biber wirklich zu irgendwas gut ist. Man muss ja sagen, klar. Also Biber halten Wasser in der Landschaft zurück. Biber sorgen dafür, dass die Artenvielfalt steigt. Biber sorgen dafür, dass die Landschaft sich besser kühlt und so weiter und so fort. Also Biber sind ganz wertvoll, aber das kollidiert mit der menschlichen Zivilisation, ne? Und in deinem Fall direkt mit dir. Und da sieht man mal schön, was persönliche Interessen und Naturschutzinteressen, wie die aufeinanderprallen und wie man dann damit umgehen soll. Ich verstehe, dass das nicht ganz einfach ist. Katrina, du hast eine interessante Beobachtung beim Vogelfüttern gemacht und die Frage ist halt, füttern ja oder nein? Die Frage haben wir ja schon ein paar Mal diskutiert. Nicht mit abschließendem Ergebnis, also muss jeder selber wissen. Und in deinem Fall hast du ein fettes Rotkehlchen beobachtet, was ganz frech war und die Futterstation für sich selber besetzt hat und immer fetter wurde, bis es nicht mehr fliegen konnte. Also das habe ich auch noch nicht erlebt, aber immerhin, kann ja passieren. Und ist dann irgendwann runtergefallen und der Fuchs hat es gefressen. Da kann ich nur sagen, okay, auch bei Vögeln gibt es offenbar Tiere, die nicht besonders intelligent mit Futter umgehen oder in ihrer Gier eben ihre Gesundheit ruinieren. Du hast ja auch geschrieben, dass die Annahme widerlegt ist, dass Vögel schon wissen, was für sie gut ist. Das hat unser Ornithologe Jonas ja mal gesagt. Also auch bei Vögeln gibt es Intelligenzunterschiede, das muss man mal so sagen. Und dass sie auch gerne Füchse füttert. Ja, in dem Fall hat sich der Fuchs gefreut. Für mich nochmal ein schönes Beispiel dafür, dass ja auch in der Natur nicht alle Lebewesen gleich sind. Gibt es unterschiedliche Charaktere und wenn man sich nicht schlau verhält, dann ist das Leben relativ kurz. Jörg, du schreibst etwas zum Thema Fassadenbegrünung, Dachbegrünung und sagst, dass ich ja in einem Podcast ja immer schon darüber erzähle, wie stark Wald kühlt und dass du das auch für die Bepflanzung von Gebäuden sehr schön berechnen kannst, aber dass dir da was Verständlicheres, Vorzeigbareres fehlt, womit die Leute das direkt verstehen. Da habe ich leider auch nichts an der Hand. Also ich weiß, vielleicht kannst du mal nachschauen, das hat mir auch schon mal in einer der Podcast-Folgen, dass die kolumbianische Stadt Medellin genauso etwas probiert. Nicht nur mit Bäumen, sondern auch mit Grünflächen, mit Fassaden und Dachbegrünungen. Vielleicht, wenn du unter dem Stichwort mal was eingibst, Medellin, die machen das seit 2019, haben auch einen Preis gewonnen. Vielleicht wirst du da fündig für gute Argumente, ne? Also es geht nichts über Stadtgrün, wenn man möchte, dass Städte nicht zu heiß werden. Dietrich, du hast, also übrigens, du schreibst das wie alle anderen auch erstmal, bedankst dich für den Podcast und findest den toll und das freut mich wirklich sehr. Ich lese das bloß jetzt nicht vor, sonst haben wir zu viel Wiederholung. Du hast aber noch ein paar Fragen offen. Zum Beispiel, dass ich ja sage, dass Bäume vor dem Winter ihr Chlorophyll in die Zweige ziehen und die Abfallstoffe in die Blätter entsorgen. Wie ist das bei Eschen? Da fällt das Laub ja im grünen Zustand runter. Da gibt es ja keine große Wiederverwertung. Das machen eine Reihe von Bäumen, das machen zum Beispiel die Erlen auch. Das sind Bäume, die im Überfluss leben. Ne? Also die entsprechend genug Spurenelemente, Mineralien haben, dass sie das nicht ständig sofort parat haben müssen. Die stehen auf gut nährstoffversorgten Standorten, häufig auch kalkhaltig. Und ja, die sind so im Überfluss und zeigen das dann frecherweise auch im Herbst. Dann hast du noch mal eine Frage, da geht es um Evolution als Theorie zur Weltenentstehung. Das haben wir gerade schon mal so in der Art gehabt, weil ich von Geschöpfen oder Mitgeschöpfen spreche und das implizieren würde, dass es einen Schöpfer oder eine Schöpferin geben würde. Das wäre auf der Sachebene widersprüchlich. Ja, das kann man, das ist richtig. Ist immer die Frage, was für Bilder erzeugt das im Kopf? Wir haben das eben schon gehabt. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob das alles aus sich selbst heraus entsteht. Also wir Menschen kreieren, schöpfen ja auch Dinge. Und es werden sogar ganze Arten von anderen Arten ja kreiert, sozusagen. Das, also evolutionär ist es so. Also wenn wir mal schauen, wie sich Tiere entwickelt haben, in Abhängigkeit von Pflanzen, Ne, dann diese Tiere würde es ohne die Pflanzen gar nicht geben. Also sind die Tiere eine direkte Folge der Pflanzenspezialisten zum Beispiel. Ich sag mal ein Beispiel, Efeu, Sandbiene oder so, die es ohne Efeu natürlich nicht geben würde. Jetzt ist die Frage, was hat sich zuerst entwickelt? Der blühende Efeu oder die Efeu-Sandbiene? Aber auch da gibt es mindestens Co-Abhängigkeiten, aber auch Arten, die sich daraus erst entwickelt haben. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich weiß, das hat sich jetzt ein bisschen kompliziert angehört. Dass das alles nur zufällig ist, dafür ist mir die Sache einfach zu kompliziert. Und deswegen würde ich Mitgeschöpfe, finde es einfach auch einen schönen Ausdruck, weiterverwenden, habe das aber gerne mal im Hinterkopf. Und dann hast du noch eine grundsätzliche Frage, dass der Grundtenor ist, dass der Wald und die Bäume ganz gut alleine klarkommen, wenn der Mensch sich nicht einmischt. Und dann brauchen wir aber ja Holz. Und wie man den Holzverbrauch mit dem, dass man den Wald eigentlich in Ruhe lassen sollte, in Übereinklang bringt, ja, das versucht der neue Studiengang Sozialökologisches Waldmanagement durch adaptives Management. Das heißt, man schaut, ich mache etwas im Wald, also ich fälle einen Baum. Was für eine Auswirkung hat das für den Wald? Das kann man heute nicht im Detail wissen, wird man auch nie, aber grob ändern sich dann Parameter wie Temperatur oder die Gesundheit der Bäume. Das kann man über die UV-Leistung, Photosyntheserate feststellen. Alles sogar satellitenbasiert überwachbar. Also man sieht, ich greife ein, verändert sich etwas zum Negativen im großen Ganzen. Nicht im Detail, das kann ich wie gesagt nicht wissen, aber im großen Ganzen verändert sich was zum Negativen, dann muss ich das nächste Mal vorsichtiger sein. Wie viel Holz wir brauchen, können wir nicht an unserem Bedarf, wie viel Holz wir dem Wald entnehmen, das können wir nicht an unserem Bedarf festmachen. Also wir brauchen so viel Holz, dann muss der Wald das liefern. Nein, die Frage ist, was kann er liefern? Und nur so viel kann ich entnehmen und dann muss ich meinen Bedarf eben anpassen oder zur Not eben andere Werkstoffe nehmen. Ja, und hier haben wir eine Meldung aus der Schweiz von Franziska, beziehungsweise vielleicht bist du gar nicht aus der Schweiz, sondern du hast nur geschrieben, dass in der Schweiz wieder Wölfe geschossen werden. Ja, ganz Rudel sogar. Und dass sich sogar ein Jäger angezeigt hat, weil er versehentlich in Anführungszeichen 3 Luchse geschossen hat. Er dachte, es seien Wölfe. Und Biber sollen auch noch abgeschossen werden. Ja, also, wir machen demnächst mal eine ganze Folge zum Thema Wölfe mit einem ausgewiesenen Wolfsspezialisten. Ich verrate mal noch nicht so viel, aber das ist einer der besten Leute, die man dafür kriegen kann in Deutschland. Und mit dem werden wir uns mal genau über dieses Thema ausführlich unterhalten. Anne, du weist nochmal darauf hin, wie wichtig Wald für die Gesundheit ist. Und da gibt es auch eine Gruppe, schreibst du, Health for Future. Die kenne ich nicht, aber die setzt sich anscheinend auch dafür ein, dass man stärker Rücksicht auf die Natur nimmt, auf die Umwelt, auf Bäume, weil das große Gesundheitsauswirkungen hat. Zum Beispiel der Kühleffekt. Ne? Ist klar, wenn es heißer in Städten wird, das kann man messen. Da gibt es ja auch Statistiken dazu. Dann gerade bei Hitzewellen gibt es jährlich dann eben mehrere tausend Hitzetote alleine in Deutschland, dass durch die Entwaldung auch entsprechend neue Krankheiten auftreten. Das kommt, die müssen übrigens nicht nur aus den Tropen kommen, die können auch aus dem Norden kommen, auftauende Permafrostböden und so weiter. Also dass man sich da nochmal stärker für einsetzt und sich vernetzt. Ich bekomme ganz häufig solche Vorschläge, mich mit verschiedenen Gruppen zu vernetzen, habe dafür momentan leider keine Zeit, weil ich immer noch auch in den neuen Studiengang involviert bin, weil ich in ganz viele Waldschutzprojekte schon involviert bin, hier an der Waldakademie natürlich auch in ganz vielen Veranstaltungen dabei bin, was mir sehr wichtig ist, das Wissen 1:1 und auch persönlich weiterzugeben. Das schaffe ich zeitlich leider nicht, aber ich habe ja den Hinweis gerade mal drauf gemacht. Da können die Leute jetzt ja gerne selber mal ein bisschen recherchieren, wenn sie mögen. Martin, du bist der Erste. Ich glaube, wir kommen nachher noch ein paar, die zum Thema Jagd noch eine Frage haben. Und dir fallen die hunderte Hochsitze der Jägerinnen und Jäger an jeder Lichtung, Feldrand und so weiter auf. Das wäre Wahnsinn. Gefühlt ist keine Wiese außerhalb der Stadtgrenze ohne Hochsitz. Hm, finde ich auch. Dann ist die Frage, muss man das eigentlich hinnehmen? Gibt es da Regulierungen, die nicht vom Forstamt etc. bestimmt werden? Hm? Und du bittest nochmal darum, ob man das Thema vielleicht nochmal aufgreifen kann. Ja. Auch das werden wir tun. Es hat sich auch hier über den Podcast eine Juristin gemeldet und eine sehr renommierte. Mehr verrate ich auch noch nicht. Und dazu werden wir auch mal eine ganze Folge machen, damit eure diesbezüglichen Fragen mal von einer Fachfrau beantwortet werden, die das wirklich kann. Und Martin, ein anderer, fragt, du hast ja so ein Magazin für Heimwerker, Handwerker, Häuslebauer mitgeschickt. Und da drin wird mal schön wieder für Kamin- und Kachelöfen Werbung gemacht, wie toll die sind. Und das haben wir hier auch schon mehrfach besprochen, dass das natürlich ganz schlecht ist. Holzverbrennung ist das Schlimmste, was man dem Klima antun kann, ne? Obwohl es schön ist. Ich verstehe jeden und jede, die das gern mal ab und zu macht. Aber grundsätzlich damit zu heizen, ist eine ganz schlechte Idee fürs Klima. Ich schaue mal hier rein. Da sind 4 Gründe für Öfen. Einer heißt zum Beispiel Versorgungssicherheit. Das benötigte Brennholz kann aus heimischer Herstellung bezogen werden. Dazu kommt, die Transportwege sind kurz. Versorgungssicherheit, liebe Leute, die ist überhaupt nicht gegeben. Weil wenn die Plantagen, die ja auf tausend von Quadratkilometern gerade verschwinden, wenn die mal weg sind, dann gibt es einen Riesenmangel. Dann gibt es keine Versorgungssicherheit mehr. Und das wird in ein paar Jahren kommen. Also jetzt haben wir noch ein paar Jahre lang einen Riesenüberschuss. Da wird es auch noch relativ billig sein, Pellets und so weiter. Aber auch normales Brennholz. Und ansonsten ist dann der Ofen im wahrsten Sinne des Wortes irgendwann aus. Ich rechne mal so in 8 bis 10 Jahren damit. Carmen, du schreibst hier etwas zum Thema Waldwege. Also in Bayern zum Beispiel war es in der Überschrift in irgendeinem Wochenblatt 1000 Kilometer neue Waldwege. Bayerns Wälder profitieren von diesem Forstwegeweg, irgendeinem Gesetzrichtlinie, keine Ahnung was. Wo man also Geld dafür kriegt, wozu brauchen wir eigentlich immer neue Waldwege? Die brauchen wir gar nicht, Carmen. Wir haben eh schon viel, viel zu viel. Also allein an solchen Rückegassen, also wo diese großen Maschinen drauf fahren, haben wir pro Quadratkilometer so um die 50 Kilometer Lauflänge von diesen Dingern. Dann noch kommen noch mehrere Kilometer an Maschinenwegen, Forstwegen, fest ausgebauten Lkw-Wegen dazu. Also Deutschland ist völlig übererschlossen. Und diese Waldwege, die machen was mit dem Wald. Also erstmal zerstückeln sie ihn. Das kann man übrigens auch auf Wärmebildern sehen, dass da, wo breite Waldwege sind, der Wald wärmer wird im Sommer. Also anfälliger auch. Dann blockiert das den Wasserfluss im Boden. Es ist übrigens auch eine Barriere für besonders empfindliche Insekten. Es gibt Insekten, die laufen nicht quer über so einen Weg, ne, weil das schon zu hell ist. Also die sehr lichtscheu sind. Für solche Insekten ist es ganz schlecht und so weiter und so fort. Und natürlich ist der Boden darunter für alle Zeiten verdichtet. Ne? Also wir haben hier alte, ja, es sind Karrenwege aus dem, ja, also entweder Mittelalter, vielleicht gehen sie sogar bis auf die Römerzeit zurück. Die sind steinhart im Untergrund, da tut sich nichts mehr. Also, wir brauchen in Deutschland keinen Meter neue Wege. Also, dass man alte instand setzt, alles okay, aber neue auf gar keinen Fall. Laura, du hast eine Frage gestellt, da ging es um Firmen, die Pflanzaktionen anbieten. Also, den Namen nenne ich mal hier nicht. Weil da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe, die alle aus meiner Sicht denselben Fehler machen. Sie pflanzen mal mindestens teilweise auf Flächen von Staatsforstverwaltung, die vorher kahlgeschlagen wurden. Dann maschinell bearbeitet wurden, geräumt, gehäckselt, sonst irgendwas. Und da sollen dann Privatleute spenden. Das ist ein bisschen so ähnlich wie die Frage, die wir vorhin schon mal beantwortet haben. Hier nur als Angebot häufig an Firmen, die sich dann quasi so einen ökologischen Ablassbrief kaufen können, indem sie ihre CO2-Kompensation schriftlich bekommen und so weiter und so fort. Auch hier gilt Augen auf. Wir haben übrigens auf der Homepage der Waldakademie ein kleines Tool. Das sind 3 Schritte. Da könnt ihr schauen, sind Aufforstungsprojekte sinnvoll. Die sind nicht grundsätzlich schlecht. Wenn das wirklich Ackerflächen sind oder Wiesenflächen, wo zusätzliche Waldfläche gewonnen wird, alles gut, wenn es mit standortheimischen Bäumen passiert. Aber Aufforstungen in Forstbetrieben auf Kahlschlägen bitte nicht mitmachen. Das ist in meinen Augen Greenwashing der übelsten Sorte, wo Betriebe, die sowieso, also die erstmal den Wald da kaputt gemacht haben und dann sowieso wieder aufforsten müssen per Gesetz und auch die Gelder aus öffentlichen Haushalten erhalten, die ziehen sich da Privatleute rein. Und dann hat man die mit im Boot. Ne? Und alle sagen, ja stimmt, wir helfen im Wald, wir müssen alle etwas zusammentun. Also man macht was kaputt und sagt, die Folgen sind für die Gesellschaft ganz grausam. Das stimmt. Also muss die Gesellschaft das auch wieder mitbeheben. Und das stimmt halt nicht. Ne? Weil den Schaden hat ja dort eine klar definierbare Organisation verursacht. Und die soll es auch bitte wieder beseitigen. Also bitte nicht mitmachen. Matthias, ein Waldführer, der hier ausgebildet wurde. Ja, schöne Grüße auch zurück an dich. Und eine typische Frage, die ich weiß, ich glaube, die hat mir hier schon mal beantwortet, dass die Uni Göttingen eine Studie erstellt hat, nachdem es dieses Wood Wide Web, dieses Pilznetzwerk, über das Pflanzen, auch Bäume, Stoffe austauschen, gar nicht gibt. Was, also ich kann es nur aus Erinnerung raus, weil ich das schon ein paar Mal gelesen habe, nur nochmal sagen, was ist da gemacht worden? Da sind Topfpflanzen, also Buchen, Douglasien, zwei Baumarten, die sich evolutionär gar nicht kennen, wo ich überhaupt keine Studie kenne, wo jemand behauptet hätte, dass die zusammenarbeiten. Das ist so, als wenn man sagen würde, ich versuche mal Elefanten und den weißen Hai zu koppeln. Und wenn die nichts machen, dann sage ich, Elefanten sind nicht sozial. Also hier wurden dann Topfpflanzen ein paar Tage rausgepflanzt und dann geschaut, gibt es da Stoffaustausch? Nein, zwischen den Bäumen, zwischen Bäumen und Pilzen ja, zwischen Bäumen und diesen Topfpflanzen nicht. Und da kann man nur sagen, dieser Versuch zeigt nur, es gibt keinen Austausch zwischen Topfpflanzen, die ich ein paar Tage rauspflanze. Mehr kann dieser Versuch nicht belegen. Und es gibt aber umgekehrt auch übrigens im Freiland Studien, die das belegen, dass es das gibt. Also diese Studie, indem ich Topfpflanzen ein paar Tage rauspflanze und sage, geht nicht, die widerlegen das nicht. Ne? Also wenn man das daraus ableitet, dann ist das wissenschaftlich eine glatte 6. Janus, du hast hier einen Vorschlag für einen Podcast-Partner, also dem Gast, den man auch einladen könnte, ein Dr. Thomas Höfgen. Da geht es ums Thema Religionsgeschichte. Also er ist wohl selber naturspirituell, geht es um vorchristliche Religionsgeschichte, Germanistik, Philosophie und so weiter. Und ob man sich mit ihm nicht mal austauschen kann, schlage ich gerne mal in der Redaktion vor. Ich persönlich finde das schon spannend, weil Wald und Religion hat bei uns hier in der Gegend, wie überall, eine große Rolle gespielt und spielt es im Nachklang bis heute noch. Und ich weiß, bei uns gab es bis ums Jahr 800 einen heiligen Hain, bei dem auch nachweislich geopfert wurde und so weiter. Und den haben dann halt die christlichen Missionare abgehackt und eine Kapelle drauf gepflanzt. Also solche Themen finde ich grundsätzlich sehr spannend. Ich notiere das gerne mal. Chris, auch ein ehemals hier ausgebildeter Waldführer, also macht es wahrscheinlich immer noch, sehr schön, und schlägst unter anderem vor, dass wir gerne auch noch mit mehr Politikerinnen und Politikern aus dem gesamten politischen Spektrum diskutieren, dass das Gespräch durchaus auch mal kontrovers sein kann. Habe ich grundsätzlich nichts dagegen. Ich sag mal ein einfaches Beispiel, wie so Sachen schiefgehen können. Also ich unterhalte mich gerne mit Politikern fast aller Couleur, muss ich sagen. Also ganz rechts bitte nicht, aber ansonsten gerne. Da war ich mal eingeladen bei einem CDU-Landtagsabgeordneten. Das war auch vor der letzten Landtagswahl oder so. Und ich gesagt, gut, mache ich mit dem auch ein Gespräch. Warum denn nicht? Und der hat dann, das war ihm sehr peinlich, den Termin wieder abgesagt, auf Druck aus seiner konservativen Blase heraus, also Landwirte und Forstleute, die ihm dringend nahegelegt haben, sich umgekehrt mit mir doch nicht zu unterhalten. Also ich kann es nur noch mal sagen, ich mache das grundsätzlich schon. Aber häufig ist es so, dass die, ich sage es mal in Anführungszeichen, Gegenseite, wenn es aus einem anderen politischen Lager kommt, sich gar nicht damit auseinandersetzen möchte öffentlich. Ne? Weil, tja, ja, anscheinend die Sorge besteht, dass das in die Hose gehen könnte. Simon, du hast einen Hinweis auf eine Jagdschule gebracht und die wirbt damit mit gesundem Lebensmittel, dass man selber gewinnt, wenn man Tiere schießt und dass man was für Naturschutz tut und so weiter und so weiter. Ja, also sagen wir so, auf der einen Seite nichts gegen Jagdschulen, weil wenn man sagt, dass, also ich sage ja, Jagd ist überflüssig, aber wenn man jagen lässt und das Gesetz lässt das ja zu oder fordert das ja sogar teilweise, dann ist natürlich richtig, wenn die Leute gut ausgebildet werden. Das wäre noch schlimmer, wenn die Leute einfach so durch die Gegend ballern. Nur wieder geworben wird, das finde ich persönlich auch grenzwertig oder schon drüber, weil Jagd ist kein Naturschutz. Also zur Natur gehören Tiere. Und wenn man sagt, die nehmen überhand, ja, das gibt es tatsächlich bei Rehen zum Beispiel oder auch bei Wildschweinen. dann muss ich doch an den Ursachen was ändern, nämlich an dem überbordenden, unnatürlichen Nahrungsangebot, was zum Beispiel durch Waldauflichtungen kommt. Dann kriege ich mehr krautige Pflanzen und auch Sträucher und dann können die Rehe mehr fressen und können sich mehr vermehren und dann werden es zu viel und dann sagt man, dann schießt doch die Rehe und ich würde sagen, macht nicht so viel Licht im Wald, weniger Kahlschläge, weniger brutale Holzeinschläge und dann haben die Tiere nicht so viel zu fressen. Das Nahrungsangebot nähert sich wieder dem, wie es von Natur aus war und dann haben wir auch deutlich weniger von diesen Pflanzenfressern, wie es halt für sich für einen Wald gehört. Also hier wird am falschen Ende angesetzt und das Ganze wird über eine große Naturverbundenheit aufgezogen, werbetechnisch. Das, also bei mir sträuben sich da die Nackenhaare, weil ich sage, um Natur zu erleben, muss man nicht töten. Mario, auch bei dir kommt auch ein immer wiederkehrendes Thema, was ich aber gerne nochmal aufgreife, zum Tragen, nämlich die Frage nach Efeu an Bäumen, ne, der überall wuchert und überall über die Böden, die Waldböden bedeckt und so weiter. Ich gucke gerade übrigens hier auf Efeu an unseren Hausbäumen. Da sind mindestens 10, 15 mit Efeu berankt, was ich total cool finde. Und die tun den Bäumen auch nichts. Ne? Die halten sich, wir wohnen hier seit meiner Frau, seit, wie lange wohnen wir jetzt hier? Mal gerade selber nachrechnen, 34 Jahre. Und die waren immer schon da und auch hoch an den Bäumen, die Efeu-Pflanzen. Und die tun den Bäumen nichts. Ganz im Gegenteil weiß man, dass Bäume mit Efeu statistisch gesehen länger überleben, weil Efeu wächst da, wo viel Licht in den Wald kommt. Also in einen tiefen, geschlossenen, nicht bewirtschafteten, natürlichen Laubwald habe ich Efeu noch nicht gesehen. Efeu braucht viel Licht. Und für die Baumstämme, in dem Augenblick, wo es viel Licht gibt, gibt es auch viel Sonne auf die Rinde. Das kann zu Sonnenbrand führen. Und Efeu, es macht Schatten, macht es kühler. Und nebenbei ist es, hat er auch ökologisch ganz viele Vorteile. Der kann in Ausnahmefällen mal bis in die Kronenäste rauswachsen. Dann wird es für einen Baum gefährlich. Und in Städten erschwert es die Baumkontrolle. Also da muss man Bäume kontrollieren auf Standsicherheit. Und das sieht man halt nicht, wenn die dicht mit Efeu bewachsen sind. Da habe ich Verständnis dafür, dass man das auch mal abmacht. Aber grundsätzlich bitte nicht. Und Efeu ist bei uns eher ein Störungszeiger. Also dass der Störenfried Mensch da was ins Ungleichgewicht bringt. Und so ähnlich eben bei den Rehen schiebt man es bei Pflanzen dann jetzt in dem Fall auf den Efeu und sagt, du, ganz schlecht. Und meines Erachtens sollte man eben drauf gehen, dass man natürliche Waldzustände zumindest weitestgehend wiederherstellt. Und dann ist der Efeu ein Randphänomen. Hier bei uns im Garten, klar, ist eine Einfahrt, wir haben auch eine kleine Wiese, da kommt Licht, da klettert der Efeu an den Bäumen hoch. Und da tobt sich die Vogel- und Insektenwelt aus und ich freue mich jeden Tag daran. Myrta, du hast eine ganz alte Folge ausgegraben, nämlich zum Thema Radfahren im Winter. Das mache ich ja. Also jetzt, ich muss echt sagen, ich habe das echt vermisst. Jetzt, wo wir wochenlang sehr tiefe Temperaturen gehabt haben nachts und dann sind die Straßen morgens immer vereist und ja, ich habe auch ein bisschen Bedenken gehabt wegen Streusalz und Radfahren, aber ich habe gedacht, komm, wir haben extra das Auto abgeschafft, denn wenn das Fahrrad dann halt nicht so lange hält, besser ab und zu ein neues Fahrrad als ab und zu ein neues Auto. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich fahre auch im Winter, mache ich auch jetzt, jetzt geht es auch gerade wieder los bei uns, weil es nicht mehr ganz so kalt ist. Und ich hatte ja damals gefragt, Tipp, weil es im Gesicht so kalt ist, also ich habe jetzt so eine, ja, wie nennt sich das, Sturmhaube oder so zum Überziehen, mach da drauf noch so eine Gore-Tex-Kappe und dann kommt der Helm drauf und das hält jetzt warm. Aber du hast dankenswerterweise auch nochmal einen Hinweis auf so eine Mütze, mit der man das auch ganz gut bewerkstelligen kann. Also vielen Dank nochmal. Theresa, du hast eine Frage zu Jan Hafts Konzept der Waldweide, was er in seinem neuen Buch vorstellt. Also, Jan Haft, toller Tierfilmer, haben wir hier, glaube ich, auch schon mal gehabt, der irrt zum Thema Waldweide ganz gewaltig. Das haben wir hier schon ein paar Mal gehabt. Also es ist diese Idee, früher waren die Wälder eher lichte Savannen, wo große Pflanzenfresser ja durchzogen und die Landschaft gestaltet haben. Das ist forschungstechnisch widerlegt. Auch dazu gibt es hier Podcast-Folgen, wo wir das schon mal besprochen haben, diese sogenannte Megaherbivoren-Theorie und wo eine Studie der Uni Mainz für die Eifel hier, und das wird für andere Räume auch gelten, klar belegt hat, dass es der Wald war, der diese großen Pflanzenfresser verdrängt hat und nicht der jagende Mensch. Und die Theorie geht so, nur der jagende Mensch hat die Wälder so arm an großen Pflanzenfressern gemacht. Und deswegen wäre es ja viel natürlicher, die wieder aufzulichten und dann Vieh da reinzutreiben und Pferde und alles Mögliche. Gleichzeitig übrigens, das, ich weiß nicht, ob das Jan Haft sagt, aber das sagen dann andere Leute aus dem Naturschutz, sollen wir Rehe und Hirsche schießen, weil wir zu viele Pflanzenfresser im Wald haben. Also wir haben momentan gar nicht das Problem, dass wir zu wenig große Pflanzenfresser im Wald hätten. Ganz im Gegenteil. Aber sein Konzept der lichten, savannenartigen Wälder, das ist schlicht und ergreifend falsch. Muss man so sagen. Also das finde ich auch persönlich ärgerlich. Das führt dann eben dazu, dass es so Projekte gibt wie Schweine, die in den Wald getrieben werden, dass Forstverwaltung Rinder aussetzen und so weiter. Man denkt, nee. Also wenn schon große Pflanzenfresser, dann bitte wilde, heimische Arten wie Wiesent, Elch und sowas. Und bitte hört auf, so viel Holz zu entnehmen und den Wald zu einer Weide zu machen, weil der dann im Klimawandel zusammenklappt. Also auch da hat Jan Haft, ich muss es so deutlich sagen, anscheinend nicht ganz so viel Ahnung, was das mit den Temperaturen in der Landschaft macht. Wenn ich Wälder so stark auflockere, dann grätsche ich denen nämlich in Bezug auf den Kühleffekt ganz massiv rein. Ansonsten toller Naturfilmer, ich schätze ihn auch sehr. Beim Thema Wald muss man sagen, das hat er meiner Meinung nach noch nicht so ganz durchstiegen. Emily, du hast keine Frage, sondern schreibst, finde ich auch ganz lieb, dass deine Alltagsurlaube meine Podcast-Folgen sind, mit Waldspaziergängen und unter Tieren zu sein. Cool, das finde ich toll. Und dass du das Wissen auch mit anderen Leuten teilst, mit anderen Leuten diskutierst. Und ja, das finde ich toll, weil eben genauso funktioniert das. Das hatte ich auch immer schon mal zum Jahresabschluss gesagt. Das ist für mich auch ganz wichtig, dass wir eine Community sind und sehr wohl sehr viel bewirken können. Gerade jetzt, wo die neue Trump-Regierung da alles kurz und klein schlägt in Bezug auf internationale Abkommen und auch den Klimaschutz in den USA. Davon abgesehen kann der das gar nicht alles zurückdrehen. Das Einzige, was der, also nicht das Einzige, aber was er damit erreicht, ist, dass die amerikanische Wirtschaft in Sachen Klimaschutztechnologie zurückfällt. Wir machen hier einfach weiter und wir werden auch gemeinsam einiges erreichen, da bin ich mir ganz sicher, auch wenn Naturschutz gerade in diesen Zeiten als erstes geopfert wird. Aber da haben wir eine laute Stimme und die kann tatsächlich auch darum bestehen, dass man einfach im Alltag mit Leuten quatscht. Die müssen ja gar nicht, noch nicht mal aus der Branche sein. Aber dass Menschen einfach klar wird, das ist eines der wichtigsten Themen überhaupt neben der Demokratie. Dieter, du hast auch nochmal eine Jagdfrage. Also übrigens auch nochmal gesagt, dass das Vorlesen der Hörermails gut ist. Ja, also ihr könnt ja gerne nochmal ein Feedback geben. Für mich ist es immer sehr schön, dass ich das einwerten kann. Wo sind eure Bedürfnisse? Also unter podcast@wolebens-waldakademie.de könnt ihr gerne mal sagen, passt das so für euch? Würdet ihr mehr Schwergewicht da drauf, mehr Schwergewicht da drauf? Ist das für euch eine gute Mischung? So mache ich das ja jetzt, dass ich einfach jede, keine Ahnung, ich sag mal vierte, fünfte Folge eure E-Mails hier bespreche. Also deine Frage ist, ob ein Jäger mit seinem Auto bis zum Hochsitz fahren darf? Und falls ja, warum du das dann nicht darfst, wenn du auch was Bestimmtes dort willst? Also der Jäger oder die Jägerin, die hat ja da was gepachtet. Das, ob die da mit dem Auto einfach so hinfahren darf, das glaube ich noch nicht mal. Ich habe mal irgendwo eine Bestimmung gelesen, dass die Pacht das gar nicht beinhaltet. Aber wenn der bei der Gemeinde oder dem Staat, denen die Wege ja in der Regel gehören, nachfragt, dann würden die natürlich sagen, gibt es die Genehmigung und dann darf der das. Bei den Freizeitaktivitäten, da hast du ja nichts Spezielles gepachtet. Also du bist ja nicht, du übst ja nicht ein bestimmtes Recht da aus, mit Ausnahme deines freien Betretungsrechts. Aber da geht es ums zu Fuß gehen, nicht ums Fahren. Also das darf man nicht. Das ist übrigens per Gesetz ausdrücklich ausgeschlossen. Steht so in den Landeswaldgesetzen, Landesforstgesetzen drin. Es ist genau geregelt, was, ob da Krankenfahrstühle, die Selbstantrieb haben, fahren dürfen und so weiter und so fort. Oder Pferdekutschen, das ist also alles geregelt. Auch, dass man mit Autos da nicht rein darf. Nicole, du rennst mit deiner Frage ja nochmal offene Türen ein. Das Thema Wolf, ne? Du bist eine Wolfsfreundin und pro Wolf und stehst als Reiterin so ein bisschen allein da, weil viele natürlich aus der Reiterbubble Wölfe furchtbar finden. Es gibt natürlich Übergriffe, aber da unterhalten wir uns, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, natürlich demnächst ganz ausführlich mit einem Experten. Birgit, du weist auf ein häufig zu findendes Phänomen hin, nämlich dass im Wald Nistkästen oder Schilder oder Plaketten an Bäume genagelt oder geschraubt werden. Ja, das finde ich ein bisschen unsensibel. Also für den Baum selber wird das jetzt keine dramatische Geschichte sein. Das wird wie ein Pieks mit einer Spritze oder so für uns. Aber das ist einfach eine, da sieht man, es ist einfach so ein bisschen empathielos, ne? Da sind Bäume nicht viel mehr als ein Pfahl. Oder ja, so also wie Staffage. Keine fühlenden Wesen. Also das könnte man anders machen, ne? Keine Frage, aber für den Baum ist das nicht dramatisch. Das muss man schon mal sagen. Es gibt eine Ausnahme bei Buchen, die keinen Drehwuchs haben. Und leider haben wir in unseren Wäldern ja schon etliche gezüchtete Buchen, die so aussehen. Also die nicht so gedreht sind, wenn der Faserverlauf ganz gerade ist, so möchte man das für die Holzindustrie, dann bekommt man Buchen, die auch sehr leicht reißen. Und ich habe tatsächlich schon mal gesehen, dass eine Buche von einem Nagel 2-3 Meter aufgerissen ist. Dicke alte Buche, 180 Jahre alt oder irgend sowas, hat jemand einen Nagel eingeschlagen, da gab es einen 2-3 Meter langen Riss. Und das ist natürlich für einen Baum lebensgefährlich, weil dann Pilze und so weiter eindringen und ihn über die Zeit umbringen. Ute, du hast ein tolles Foto geschickt, und zwar eine alte Ulme, die zwischen zwei so Pfeilern eines alten Gemäuers auf einem Torbogen wächst, aber wirklich in der Luft. Also unter dem Baum ist nichts, kann man durchgehen. Ne? Also es ist schon Wahnsinn, also irgendwo müssen die Wurzeln ja, die gehen ja sehr, sehr tief, sehr, sehr weit, Kontakt zum Erdreich bekommen. Ne? Das werden die auch, ich guck mal, scroll mal gerade durch. Ah ja, da sieht man das auch schön, genau, dass die links und rechts außen runter dann gehen. Irre, was Bäume können. Also schönes Beispiel dafür, wie widerstandsfähig die sind, weil das ist kein besonders schöner Standort. Ne? Also erstmal die Mauern, die heizen sich im Sommer auf und natürlich hat der Baum sehr lange gebraucht, bis er vernünftigen Wasseranschluss hatte, solange er da auf dem Gemäuer gesiedelt hat. Und das können Bäume, das sieht man bei Birken zum Beispiel in Industrieanlagen, die auf Mauerkronen wachsen. Irgendwann, wenn man das Jahrzehnt oder gar Jahrhunderte lässt, können Bäume dann richtigen Bodenkontakt bekommen und dann können sie eben richtig wachsen. Ne? Und sind halt sehr geduldig. Hat der Baum sich im Übrigen ja auch nicht ausgesucht, sondern da ist irgendwann mal der Samen drauf gerieselt und dann entweder wird da was draus oder es wird nichts draus. Ne? Und der Baum hat halt aus einer sehr schlechten Situation etwas sehr Gutes gemacht und es sieht einfach cool aus, ein Baum, der auf einem Torbogen wächst. Dorin, du fragst, was in unserem Körper passiert, wenn ich mit den Händen einen Baum anfasse. Also, soweit ich weiß, passiert da nichts. Es könnten ja Spannungsunterschiede bestehen. Ja, das gibt es auch. Also in der Krone zum Beispiel gibt es je nach Wetterlage zwischen der Luft und der Baumkrone einen Spannungsunterschied von 2000 Volt oder sogar mehr. Das kann sogar zu Leuchterscheinungen führen, wie so Elmsfeuer bei Schiffen an Schiffsmasten, bei bestimmten Wetterlagen. Das nutzen auch kleine Spinnen aus, wenn dieser große Spannungsunterschied ist, dass sie sich dann ihre Fäden in die Luft schießen und die stehen dann so ab wie Haare, die man an einen aufgeladenen Luftballon hält. Die stehen dann auch so ab. Und so können sie sich besser von den Bäumen abstoßen. Also das können Spinnen zum Beispiel sehr, sehr sensibel registrieren, ob solche Spannungsunterschiede gibt. Aber, jetzt kommt das große Aber, der Spannungsunterschied kommt zustande, weil der Baum geerdet ist und die Luft mit zunehmender Höhe eben aufgeladen ist. Da kommen die Spannungsunterschiede zustande. Also der Baum ist geerdet, von der Wurzel bis in die Krone hat er die Spannung wie der Erdboden. Und die Luft, da steigt die Spannung ja mit der Höhe, dadurch gibt es die Differenzen. Der Baum ist also geerdet und wir auch. Wir stehen ja auch auf dem Boden. Das heißt, also wenn ich den Baum anfasse, da gibt es keine Spannungsunterschiede. Das ist bei beiden sozusagen null, ne, die Differenz. Und zumindest von daher, ich habe mich mal versucht, von der Seite her zu nähern, ob es da irgendwas gibt, was man spüren könnte. Aber das ist physikalisch einfach unmöglich. Ne? Alle anderen Phänomene kann man konservativ wissenschaftlich nicht beweisen. Damit will ich nicht sagen, die gibt es nicht. Ich bin da mittlerweile sehr, sehr vorsichtig, weil ich ja selber schon gesehen habe, was Forschung dann im Laufe der Jahre alles zutage fördert. Aber aktuell gibt es für alles andere keine Studien. Und Anastasia, auch du hast nochmal eine Frage zum Thema Jagd. Das kann man alles mal schön sammeln. Für unsere Spezialistin, unsere Juristin, da ging es ums Thema Tiere, die geschossen werden, Haustiere, die geschossen werden, Hunde, Katzen, von Jägerinnen und Jägern, weil die das dürfen. Je nachdem, wie weit die von der nächsten Siedlung weg sind und nicht im Einflussbereich ihrer Besitzerinnen und Besitzer, dürfen die geschossen werden. Und das finde ich aus mehreren Gründen ganz furchtbar. Erstmal sind Haustiere Familienmitglieder. Zweitens wird man die Zahl der Haustiere dadurch nicht absenken, wenn das im Sinne der jeweiligen Leute ist. Drittens ist das ein brutaler Akt. Und viertens gefährdet man damit auch Wildtiere, weil, sagen wir mal, eine getigerte Hauskatze und eine Wildkatze, die kann man auf größerer Entfernung oft nicht gut unterscheiden. Gerade junge Wildkatzen sehen aus wie eine normale getigerte Hauskatze. Kann man ganz schwer unterscheiden. Und die sind natürlich weit weg vom nächsten Haus. Und wenn man die schießen darf, dann, ich möchte nicht wissen, wie viele Wildkatzen da schon mitgeschossen worden sind. Also aus vielen, vielen Gründen bin ich absolut dagegen, können wir aber gerne auch nochmal aufgreifen. Und Johann, jetzt muss ich schon schmunzeln, hast letztendlich dieselbe Frage, also nicht mit Haustieren, sondern zum Thema Jagd. In dem Fall war das von niedersächsischen Landesforsten, die Wege sperren. Und die Frage ist, wie sieht das mit deinem Betretungsrecht aus? Ne? Wann darf man das einfach und vor allem wie lange? Also auch das klären wir ja dann in einer kompletten eigenen Folge. Verena, du hast nochmal eine Frage zur Holzverbrennung. Ihr wohnt in einem älteren Haus, da gibt es einen Kachelofen und da musste ein neuer Einsatz eingebaut werden und dann habt ihr eine Einführung in die richtige Befeuerung bekommen. Und es wurde geraten, kammergetrocknetes Holz zu verbrennen, sogar explizit Buchenholz. Also, dass es explizit Buche sein muss, ist natürlich Quatsch. Ein gut funktionierender Ofen kann alles Holz verbrennen, Hauptsache es ist trocken. Also wir zum Beispiel, ich habe das ja früher auch geglaubt, dass Holzheizen CO2-neutral ist. Und wir haben hier, ich würde mal sagen, mindestens 20 Jahre lang nur Nadelholz verfeuert. Und da geht es darum, Nadelholz, da ist Harz drin. Und wenn man dann nicht richtig feuert, bei Nadelholz zum Beispiel zu wenig Luft, zu wenig Sauerstoff zuführt, dann setzt sich der Kamin viel schneller zu als bei Buchenholz, was nicht sauber verbrennt. Also wenn es sauber verbrennt, gibt es bei keinem Holz Probleme. Wenn man es nicht sauber verbrennt, macht Nadelholz schneller Probleme. Und wenn ein Kamin sich zusetzt, der kann dann brennen. Das kann bis dazu führen, dass das ganze Haus nachher abgerissen werden muss. Will man natürlich nicht. Aber wenn man es ordentlich macht, und das sieht man ja schon, ob die Scheibe ständig verrußt und lauter solche Sachen. Oder wenn das brennt, der Ofen, und dann, also in der Anfeuerphase, ja, da sieht man Rauch. Aber wenn der dann richtig auf Touren gekommen ist und man geht raus, dann darf man am Kaminkopf keinen Rauch sehen. Da muss das, muss die Luft flirren, weil es warm ist. Aber rauchen, schwer rauchen darf der Kamin dann nicht. Also wenn das durchgehend der Fall ist, dann ist zum Beispiel zu wenig Sauerstoff in der Verbrennung unterwegs. Also aber die Frage war auch, was kann man sinnvoll verbrennen? Also es muss natürlich nicht Buchenholz sein. Es gibt Briketts, schreibst du, aus gepressten Sägespänen. Ne? Ist das wirklich Abfall? Nee, also heutzutage leider auch nicht. Die kommen dann häufig aus Osteuropa, wo die direkt aus dem Wald Holz so hergestellt werden. Wenn da drauf steht, kein Tropenholz. Ja, das macht dich misstrauisch zurecht, weil aus dem Tropenbrennholz, also weiß ich gar nicht, ob es das überhaupt gibt. Nee, also bei uns kommt das häufig aus Osteuropa und auch da zum Teil aus illegalen Holzeinschlägen. Das kann sogar Urwaldholz sein. Also es ist schwierig. Womit heizt ich mein Forsthaus? Schon lange nicht mehr mit Holz. Also bei uns, wir machen das elektrisch mit und teilweise zumindest, solange das Wetter im Winter schön ist, sogar mit eigener Solarenergie, weil ich eben weiß, dass Holzverbrennung wirklich, wirklich schlecht ist. Markus, auch du hast wieder eine Jagdfrage. Es ist ja wirklich unglaublich, ne, was für einen Einfluss Jägerinnen und Jäger auf den Wald und auch die Erholung von euch haben. Und natürlich auf die Tiere, gar keine Frage. Und darum geht es nämlich. Da geht es darum, dass du Schädel von Füchsen und Wildschweinen gefunden hast und auch 2 bis 3 Wirbelsäulen von Wildschweinen. Und hast wenigstens noch einen lebenden Fuchs getroffen, der dich auch ganz gemütlich beobachtet hat. Und ein paar Meter weiter 3 tote Füchse, die dort vom Jäger entsorgt wurden. Und dass dieser Jäger dann zufällig kurz darauf durch den Wald kam, hat angehalten und gefragt, was du mit der Kamera im Wald zu suchen hast. Das wäre ja schon ungewöhnlich. Und dann muss man sagen, nein, das geht denen überhaupt nichts an. Das würde ich dem auch wirklich so sagen. Du kannst im Wald selbstverständlich fotografieren, du kannst da machen, was du willst. Also im Bezug auf spazieren gehen, Fotos machen, dir tote Tiere angucken, darfst du auch alles machen. Und der hat dich nochmal darauf hingewiesen, dass es ihm lieber gewesen wäre, oder nee, dir kam es so vor, es wäre ihm lieber gewesen, dass du mit deiner Kamera am Waldrand entlang der Wiese geblieben wärst, weil er meinte, dort würdest du auch mehr Tiere finden am Waldrand, also lebend hoffentlich. Ja, also Waldrand ist für Tiere interessant. Immer Randsituationen sind immer cool, weil da hast du eine Mischung aus Büschen, Gräsern, Bäumen und da gibt es einfach mehr Futter. Deswegen stimmt das schon, dass man da häufiger Rehe und auch mal Hirsche sieht. Aber dass Jäger Kadaver im Wald entsorgen dürfen, ich glaube schon, aber auch das können wir vielleicht in der Podcast-Folge, ich will jetzt nicht die Juristin völlig überfrachten, ne? Also auch eine Juristin muss nicht jede Detailfrage wissen, weil es ist so komplex und es wird so viel draußen einfach gemacht, auch ganz unglaubliche Dinge, dass man das wahrscheinlich gar nicht alles in einer Folge beantworten kann. Aber ich persönlich denke, ja, das Entsorgen von Wildtieren ist grundsätzlich zulässig. Ich weiß nicht genau, in welcher Form. Also sagen wir mal so, wenn für viele Arten ist das ja sogar eine Chance, wenn Knochen oder auch Wildfleisch in der Reihen draußen liegen bleiben, weil von Natur aus gibt es das ja auch, dass Tiere sterben und dann da liegen bleiben. Und ganz viele Arten, auch ganz viele Insekten sind darauf angewiesen. Aber, jetzt kommt das große Aber, es ist halt häufig Blei verseucht. Es wird ja immer noch viel mit Blei geschossen und diese Geschosse splittern auf und verteilen sich überall im Wildkörper. Und wenn man sowas draußen liegen lässt, da können zum Beispiel, ich sag mal, Seeadler oder auch Kolkraben sich tödlich vergiften. Manuela, du hast erstmal einen Vorschlag gemacht für eine Podcasterin, die KI befragt hat. Und da ging es um Wiederaufforsten, zerstörten Waldflächen und so weiter. Und dass man die mal ein bisschen unterstützen könnte, weil die KI anscheinend nicht alles rausfindet. Ja, das habe ich übrigens auch schon festgestellt. Wenn ihr Studien zum Beispiel sucht, wissenschaftliche Studien, da gibt es ja, ich glaube, Konsensus zum Beispiel, so eine App, die habe ich auch mal abonniert, die finden nicht alles. Also man muss dann tatsächlich, zumindest Stand heute, immer noch sehr, sehr viel selber recherchieren in den Suchmaschinen. Natürlich am besten mit Ecosia, das wisst ihr ja, der ökologischen Suchmaschine. Da habt ihr häufig bessere Ergebnisse. Also man kann das unterstützend aktuell schon sehr gut einsetzen, künstliche Intelligenz, um Studien rauszufischen. Weil ihr wisst ja, Fakten erfährt man erstmal ansatzweise aus journalistischen Medien, ne, Fernsehen, Radio, Printmedien oder auch ein Podcast. Aber wenn ihr es dann ganz genau wissen wollt, dann ist es immer gut, ihr geht mal auf die Grundlagenstudien. Ne? Und das kann man mit KI mittlerweile ganz gut rausfischen, aber die findet eben nicht alles. Und in dem Fall eben anscheinend auch nicht. Und du hast noch mal eine Frage, knüpft so ein bisschen an die Jagdfrage an, ob Hunde frei und querfeldein durch den Wald laufen dürfen. Das kommt aufs Bundesland an, das kommt auf den Wald an. Also hier in Rheinland-Pfalz zum Beispiel ist es noch erlaubt, wenn der Hund im Einwirkungsbereich ist. Also wenn du den jederzeit zurückpfeifen kannst, darf der laufen, in anderen Bundesländern nicht. Da müsste man mal genauer hinschauen. Warum gibt es in Deutschland, nächste Frage von dir, so viele Kiefernplantagen, vor allem auf sandigen Böden? Also sandige Böden sind halt sehr ausgelaugt. Da würde auch die Zitterpappel super zurechtkommen. Also das ist eine Tradition gewesen, Konglomerat aus billige Kulturen. Also man kann das sehr billig pflanzen, die Kiefer. Kiefer liefert zumindest damals begehrtes Holz, kommt auch mit kargen Böden relativ gut zurecht und wird nicht so gerne von Rehen und Hirschen und auch Schafen gefressen. Ne? Also Laub, also von Natur aus käme auf den allermeisten Flächen ein Laubwald zurück und keine Kiefer. Aber die Kiefer, diese ganzen menschlich verursachten Beeinträchtigungen, die hält die Kiefer eben oder hielt sie bis dato ganz gut aus. Den Klimawandel jetzt, den hält sie nicht gut aus. Es ist nämlich eine nordische Baumart. Und deswegen sehen wir die häufig an der Ostsee. Da geht das ja so ein bisschen in skandinavisches Klima über. Da haben wir auch Moltebeeren zum Beispiel, ne? Also Mecklenburg-Vorpommern, die gibt es zum Beispiel hier gar nicht. Das sind diese, die sehen aus wie so eine orange Brombeere. Aber das ist immer ganz süß. Auf jeder Pflanze, das sind so kleine Pflanzen, wächst genau eine so eine Beere. Deswegen ist Moltebeerenmarmelade auch irre teuer und ich esse die so gerne. Ne? Das erinnert mich immer an unsere Skandinavien-Urlaube. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es gibt schon ein paar klitzekleine natürliche Kiefernvorkommen in Deutschland, aber grundsätzlich auf Sandböden, und das haben wir ja großflächig in Brandenburg zum Beispiel oder auch Niedersachsen, da wächst Laubwald und zwar Buche, Eiche, Ulme und so weiter und so fort. Und eine letzte Frage, die ich noch mit beantworte. Du hast eine alte Buche gesehen, die hatte große Wucherungen am Stamm. Wie entstehen die? Die können durch alles Mögliche entstehen. Wie ein Mensch, der jetzt, wenn du einen Menschen sehen würdest, der eine große Wucherung hätte, dann wüsstest du auch nicht, ist das Krebs, ist das eine Virus, Pilz, Bakterieninfektion, ist das eine ehemalige Wunde? Kann man so pauschal nichts sagen. Aber doch, komm, du hast noch eine Frage, die nehme ich jetzt auch noch mit. Auf YouTube wurden dir auch Videos zum Thema Naturwald vorgeschlagen. Also Naturwald, das ist deine Frage, kann man den Begriff definieren? Kann ich den Begriff einordnen? Nein. Was ist ein Naturwald? Also wir würden heute, also man kann auch, was ist Urwald, kann man gar nicht ganz genau definieren. Was man aber definieren kann, ist ein Wald ohne menschliche Eingriffe. Und da gibt es einen Begriff generell für Ökosysteme ohne menschliche Eingriffe. Das nennt sich Wildnis. Das ist klar definiert. Das würde ich auch eher auch auf Wald übertragen nehmen. Wenn man sagt, das ist Wildnis, dann weiß man, aha, da manipuliert aktiv niemand mehr. Hallo Sascha, du hast auch nochmal einen Gastvorschlag für einen Podcast, Gerald Klammer. Das ist ein ehemaliger Förster, der sehr viel wandert. Der ist gleichgesinnt, hat, und du wirst mal gerne seine Meinung zum Waldschutz und Zustand erfahren. Der hat auch Bücher geschrieben zu diesen Themen. Der war auch schon mal in der Waldakademie. Könnte man grundsätzlich machen. Ist für einen Podcast, also ist, der ist gut, ne? Ist, ich würde schon sagen, ist so plus minus auf unserer Wellenlänge. Für einen Podcast jetzt nicht der ideale Gast, weil da gibt es für uns immer den Punkt, dass wir entweder in die Wissenschaft tiefer einsteigen oder dass wir das Thema von einer ganz anderen Seite beleuchten. So, ne? Das sind so die Prioritäten, die wir setzen müssen, weil wir gar nicht so viel Möglichkeiten haben, Folgen aufzunehmen. Und wenn man Leute hat, die jetzt nicht aus der Wissenschaft kommen, also die jetzt nicht keine große Zusatzinfo bringen, außer, nee, finde ich auch, das ist für eine Podcast-Folge halt einfach ein bisschen zu dünn. Nochmal, hat nichts damit zu tun, dass sein Wissen zu dünn ist. Das ist sicher alles ganz toll, aber das bringt hier jetzt keine Zusatzinfo für uns. Frank, du hast eine Frage zu Baumperlen. Also bei Baumperlen, das sind so kleine Knubbel, so können ein paar Millimeter bis ein paar Zentimeter groß sein. Das sind so Abkapselungen am Baumstamm, wo Rinde drumherum ist und die lassen sich manchmal leicht ablösen. Und dann hat man wirklich, wenn man die Rinde abschält, so eine schöne gemaserte Holzperle. Ja, da kann man alles Mögliche draus machen. Es gibt auch Leute, die das systematisch sammeln. Übrigens, wenn ihr sowas sammeln wollt, das ist häufig am Stammfuß von Buchen. Braucht ihr gar nicht so hoch gucken. Bitte nur abmachen, wenn das sich leicht löst, sonst gibt es eine Verwundung und genau darauf geht das möglicherweise zurück. So ganz genau weiß man es immer noch nicht. Es wird vermutet, dass es eine abgekapselte Bakterien- oder Pilz- oder Virusinfektion ist. Es kann auch sein, dass das abgestoßene schlafende Knospen sind. Ne, manche Bäume, wie zum Beispiel Buchen, können ja am Stamm, selbst wenn sie jahrzehntelang da keine Äste gehabt haben und kriegen plötzlich Licht, auch an der Seite neu austreiben. Das sind schlafende Knospen, also die da quasi auf Reserve angelegt sind. Und wenn die nicht gebraucht werden, kann es auch sein, dass sie sich verkapseln und abgestoßen werden und daraus Baumperlen entstehen. Also, schöne Sache, coole Sache mit den Baumperlen. Wenn die sich leicht lösen lassen, also ihr geht dran und die, das ist so wie so ein Milchzahn, der kurz vorm Rausfallen ist, so locker muss das sein. Also wenn man da dran fasst und das wackelt schon, dann könnt ihr das abnehmen. Ansonsten lasst es bitte dran, sonst würdet ihr ja den Baum verletzen. Und das möchten wir ja nicht. Elke, du hast einen Vorschlag mal gemacht zum Thema Friedwald. Also es ist eine Marke übrigens, ne? Also Bestattungswald. Kann ich gerne machen. Haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Ne? Und ich selber habe ja schon 3 solche Bestattungswälder mit eingerechnet und eingerichtet. Hier in meiner Heimatgemeinde auch wirklich viele Jahre lang einen federführend, also erstmal initiiert und dann auch ins Laufen gebracht und auch eine ganze Reihe von Jahren betreut. Ich weiß gar nicht, wie lange, ich muss gerade auch überlegen, wie lange habe ich denn den betreut? Ich glaube 13 Jahre oder so. Da kann ich einiges dazu sagen und da könnten wir tatsächlich mal eine ganze Folge drüber machen, Waldbestattung. Cool, nehme ich gerne auf. Vielen Dank. Caroline, du hast eine Frage zu einer Folge, wo es um das Thema Angst im Wald ging und du hast große Angst vor Wildschweinen und du bist auch schon einigen begegnet, meist hoch zu Ross. Und das ist genau der Punkt, wenn man auf dem Pferd unterwegs ist, wird man nicht als Mensch wahrgenommen. Und von Pferden geht für Tiere keine Gefahr aus, weil man von Pferden aus nicht schießen darf in Deutschland. Also wird mit Pferden keine Jagd verknüpft bei den Wildtieren. Und dann gerade Reiterinnen und Reiter haben dann viele Begegnungen. Du hast aber auch schon mal Wildschweine zu Fuß gesehen und wolltest fragen, du hast einen Rückzug angetreten, wie berechtigt deine Angst ist. Also, man kann ja nie sagen, aber wenn man schaut, wie viele Menschen durch Rinder in Deutschland ums Leben kommen. Also für Wildschweine kenne ich gar keine Statistik. Und ich persönlich habe es auch noch nie gehört, dass Menschen, die im Wald spazieren gehen, von Wildschweinen angegriffen werden. Sondern das ist die Geschichten, die ich kenne. Das sind Jägerinnen und Jäger, die verletzten Wildschweinen nachgesetzt haben. Und die sich dann in ihrer Not wehren. Aber wenn man Wildschweine begegnet, klar, also man macht auf sich aufmerksam und die hauen ab. Also ich habe es noch nicht anders erlebt. Also wenn man dann einfach, also wenn du Angst hast, ne, ansonsten würde ich es einfach beobachten. Aber wenn du Angst hast, kannst du auch in die Hände klatschen, wenn das auf große Distanz ist. Wenn du jetzt aus irgendeinem Grund, ich habe es noch nicht erlebt, aber wirklich eine dusselige, unaufmerksame Bache mit Frischlingen triffst, die, dann würde ich mich langsam zurückziehen, ne? Also wenn du zu nah dran bist, dann bist du ja eine Gefahr für die Frischlinge. Dann wäre es theoretisch denkbar, dass die angreift. Aber wie gesagt, ich kenne solche Fälle nicht. Und da würde ich mich dann langsam zurückziehen. Das hast du ja auch so beschrieben. Und ansonsten, wenn du das die von Weitem siehst, wirst sehen, wenn die auf dich aufmerksam werden, hauen die ab. Die haben Angst vor Menschen. Micha, du schickst mir zwei Fragen. Das eine ist ein Baumfoto aus Mallorca. Und zwar ist das, sieht aus wie ein Platan oder so, ich weiß es nicht. Die wächst aus ihrem kleinen zugewiesenen Feld mit dem Stamm über das Pflaster. Was das für ein Phänomen ist, also das ist kein besonderes Phänomen, das ist einfach zu wenig Platz und der Baum wuchert mit seinem Gewebe dann darüber, weil ein Baum muss dicker werden, ja, sonst stirbt er. Und wenn er da keinen Platz hat, dann drückt er entweder das Pflaster an Seite oder wuchert auch drüber. Sieht kurios aus, ist aber ein klares Zeichen für eine Fehlplanung. Und die zweite Frage ist, ob wir mal eine Folge machen können über Smartphone-Apps. Das muss ich mal mit Tobias besprechen. Das müssen wir mal intensiver vorbereiten. Da gibt es ja eine ganze Reihe. Und ich benutze, wie du zum Beispiel auch BirdNet, dazu kann ich was sagen. Ansonsten benutze ich kaum Apps. Ne? Weil so gut für Bäume, die kenne ich halt. Und ja, ab und zu mal für Pflanzen, das heißt, glaube ich, FloraWeb. Aber ich schau mal. Also wenn wir das hinkriegen, dass wir das vernünftigen Aufwand vorbereiten können, dann wäre das natürlich auch mal schön, wenn wir solche Apps vorstellen. Halte ich mal im Hinterkopf. Martina, du schickst mir ein Foto von deiner Tochter beziehungsweise von einer Liste, die sie geschrieben hat. Finde ich auch ganz süß. Und zwar geht es bei der Liste darum, was sie sich wünscht für die Zukunft und da steht unter anderem drauf, also Lena ist 8, das darf ich gleich verraten, da steht drauf, viel mehr Waldfläche. Wow, das finde ich mal einen tollen Vorsatz. Vielen Dank fürs Teilen. Jessica, du hast ein Foto geschickt von einem Wald, der deiner Meinung nach Urwaldcharakter hat. Da sieht man übrigens Efeu an den Bäumen und dann weiß man schon, naja, das ist nicht so ganz urwaldig. Da ist Sturm drin, man sieht abgesägte Stumpfreste und das ist der erste Baum, den du da zeigst. Der hat eine Wunde, woher die kommen kann. Also in dem Fall relativ eindeutig durch eine Baumfällung, dass der Baum vielleicht auch durch den Sturm umgefallen ist, da lang geschrappt und hat halt auf einem relativ großen Stück die Rinde weggerissen. Allerdings ist das Ganze schon ein paar Jahre her. Man sieht so Überwallungswülste. Also der versucht schon, das wieder zuzumachen. Dann sehen wir hier Baumschwämme, so Pilze, Konsolenpilze. Warum dieser Pilz so steinhart ist, das weiß ich auch nicht. Vielleicht liegt es daran, dass diese Pilze viele Jahre alt werden. Also auch diese Fruchtkörper werden viele Jahre alt. Und die sind ja so wie so ein Dach aufgebaut, halten von oben den Niederschlag ab und unten rieseln dann die Sporen raus. Und weil die eben, ich vermute mal, viele Jahre alt werden wollen und auch nicht gefressen werden wollen, sind die eben so steinhart. Larissa, du hast zwei Fragen. Das eine ist zum Thema Bonsai. Also wenn man Bonsai schneidet und macht man ja regelmäßig Wurzel und Krone schneiden, ob das dann wie so eine Baumfolter ist. Ja, Larissa, würde ich so einschätzen. Das ist jetzt, ja, ich bin immer so hin und her gerissen. Es ist auf der einen Seite ein schönes Hobby, auf der anderen Seite zwingt man einen Baum zu einem völligen Zwergwuchs und schneidet quasi noch seine hirnähnlichen Strukturen. Also wenn man das weiß, so, wir haben ja auch Zimmerpflanzen, das in dem Fall sind es Orchideen, aber grundsätzlich, ja, Also Zimmerpflanzen bereichern das Leben. Und ja, Zimmerpflanzen haben es nicht ganz einfach. Auf der anderen Seite müssen wir mal mindestens Pflanzen essen, um zu überleben. Und die Frage ist halt, ja, wo ist so der Mittelweg? Aus dem Dilemma kann ich dir leider auch nicht raushelfen. Also ich selber würde es, glaube ich, nicht übers Herz bringen, aber ich kann trotzdem verstehen, wenn man das schön findet und sich über die Art und Weise mit Bäumen verbinden möchte, weil man es anders nicht kann. Also macht's mal, wie ihr meint, aber oder mach du es, wie du meinst, mach's ja sowieso. Aber ich persönlich, ja, ich hätte da, glaube ich, so ein bisschen Gänsehaut. Und das Zweite ist die Frage vom Bergwaldprojekt, was ich davon halte. Dafür gilt, wie für alle anderen Organisationen auch, wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, also Bergwaldprojekt ist ja eine Umweltorganisation, Naturschutzorganisation. Und schau dir es an, was die wo machen. Ist das sinnvoll oder nicht? Das kenne ich im Detail gar nicht, aber auch dazu gibt es ja nochmal unser Tool hier auf der Seite der Waldakademie, wo man sieht, sind Aufforstungsprojekte sinnvoll. Ne? Und da kann man das gut einschätzen, ob das dann passt oder nicht. Jürgen, du hast eine Frage in Bezug auf Ackerland. Du möchtest mehr Flächen für den Natur- und Waldschutz zur Verfügung stellen. In dem Fall geht es erstmal um 3 Hektar Ackerland. Und die Frage ist, wie kannst du das der Natur am besten zur Verfügung stellen? Also grundsätzlich kann die Natur das selber wieder zurückerobern. Man kann es auch aufforsten, um so ein bisschen Waldklima schneller zu bekommen. Ich weiß nicht, wie es in Schleswig-Holstein ist. In Niedersachsen zum Beispiel wird sowas gefördert. Da kriegst du Fördermittel, dann kriegst du einen großen Teil der Kosten bezahlt. Man muss die Fläche umwidmen lassen in Wald, im Flächennutzungsplan. Ne? Also da müsstest du dich mal bei den örtlichen Behörden erkundigen, wie das speziell in Schleswig-Holstein aussieht. Aber es ist grundsätzlich eine coole Idee. Felicia, du hast heute die letzte Frage im Angebot. Und zwar ging es nochmal um die Mistkäfer auf den Wegen. Ich habe mal gefragt, weiß eigentlich jemand, warum im Sommer häufig so viel Mistkäfer auf dem Rücken auf Waldwegen liegen und nicht mehr wegkommen? Du würdest vermuten, sie kommen schlicht nicht wieder runter vom Weg und sammeln sich deshalb dort an. Genau. Woanders würde es über die Zeit hin genauso viele Mistkäfer geben, nur kommen sie woanders wieder weg, wenn sie mal umgekippt sind. Ja, das ist der Punkt. Ne? Also anders können die sich an Blättern, wenn der Boden rau ist, also ein Waldboden mit Laub, da kann man sich seitlich irgendwo immer noch mal festhalten und wieder umdrehen. Aber warum kippen sie überhaupt erst um? Ne? Also das wundert mich. Also das konnte mir bisher noch keiner erklären. Also wenn ihr da noch mal eine wissenschaftliche Erklärung dazu habt, das würde mich wirklich interessieren, weil das wird ja wieder so sicher wie das Amen in der Kirche kommen im nächsten Frühjahr und Sommer, dass wieder Mistkäfer reihenweise auf den Wegen auf dem Rücken liegen. Ne? Und klar, wenn das ein paar sind, dann dreht man sie halt um. Aber leider treten dann auch viele Leute drauf. Also es tut mir immer total leid mit diesen Käfern. Und ich weiß nicht, warum das passiert. Tja, eines der ungelösten Rätsel. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Also ich freue mich, dass ihr dabei wart, dass ihr so viele Fragen gestellt habt. Ihr seht, wir sind mal wieder komplett durchgekommen. Hat sich jetzt aufgestaut von, ja, nicht ganz 1,5 Monaten. Ich glaube, das ist ein ganz guter Rhythmus, in dem man das machen kann. Und ich freue mich auf die nächsten Podcast-Gäste, die wir haben. Also wir haben schon eine ganze Reihe jetzt, die wir für euch vorbereiten, mit denen wir Gespräche führen werden. Es wird also ein spannendes Podcast-Jahr. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Also macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.